Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio Free FM Plattform. Heute Nachmittag mit einem Thema, das sich vor allem mit Technik befasst, mit Technik und Technikgeschichte hier aus dem Bereich Ulm und Schwaben, also auf jeden Fall sicherlich ein ganz interessantes Thema. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist der Vereinsvorsitzende des neu gegründeten Vereins Schwaben Technologiepark oder Schwaben Techpark, steht auf verschiedenen Seiten. Hallo Herr Widerspahn, herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung. Ich weiß gar nicht, ist es Schwaben Technologiepark oder Schwaben Techpark? Also auf der Website steht Schwaben Techpark zumindest mal drauf.
So wie das immer ist, wenn man was Neues macht und es eben dynamisch sich entwickelt. Wir nennen uns eigentlich Schwaben Techpark, wollen ein Technologiepark sein, ein Technologiemuseum sein.
Gut, dann haben wir das auch schon soweit geklärt. Sie sind der Vereinsvorsitzende, haben dort ja bei dem Thema sich in den letzten Monaten auch ganz stark engagiert. Ich würde vorschlagen, damit die Hörer auch ein bisschen besser Bescheid wissen, wer heute mir gegenübersteht, machen wir einfach kurze Vorstellrunde, erzählen Sie ganz kurz was zu sich, damit man sich ein bisschen einordnen kann und dann auch, wie Sie zu dem Thema Schwaben Techpark gekommen sind, wie sich das so ergeben hat. Vielleicht einfach da eine ganz kurze Vorstellrunde.
Ja, mein Name ist Felix Widerspahn. Ich bin klassischer Babyboomer-Jahrgang 1963 und meine Geschichte ist, ich habe Physik studiert, somit komme ich auch mit Technik und Technikthemen recht gut zurecht und habe meine berufliche Karriere in einigen Unternehmen geführt, auch in einigen Nachfolgeunternehmen vom Telefunken, über das später noch zu sprechen sein wird. Mhm. Ich wohne hier in der Region, habe zwei Söhne und bin wie man daraus schließen kann, auch verheiratet. Und ja, wie bin ich zum Thema gekommen? Ich habe in der Presse hier dieses Frühjahr das Thema verfolgt, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Telefunkensammlung, dass es hier in der Presse durchaus kräftig hin und her ging und habe mir gedacht, das ist eigentlich schade, denn ich denke, alle Seiten haben ein Interesse, dass es positiv weitergeht mit der Telefunkensammlung. Und wir haben uns zusammengefunden und diskutiert, wie wir diese Telefunkensammlung retten können, wie wir diese Telefunkensammlung wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen können, die heute in den Kellern des Hauses Hensoldt ein bisschen versteckt ist.
Mhm. Ja, und Thema, Sie sagten schon, war ja dann auch ausgiebig in der Presse. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine sehr positive Perspektive. Und wie sich der Verein und Sie sich das vorstellen, werden wir dann im Einzelnen auch noch ansprechen, beziehungsweise natürlich auch detaillieren. Vielleicht noch ein Hinweis, Name Widerspahn, vielleicht der ein oder andere, der bei uns die Sendung Classic Disco auch kennt. Ihr Sohn Ulrich ist ganz schlicht und einfach Redakteur, ja auch beim Radio. Und insofern hat er auch einen Bezug zum Sender. Also wer denkt, den Namen habe ich doch im Zusammenhang mit Free FM schon mal gehört. Tatsächlich, ja. Das ist also Familienbezug. So, ja, dann haben wir Sie ein klein bisschen kennengelernt. Der Verein, wer ist denn jetzt da alles mit dabei? Oder wie hat sich das so ergeben? Das heißt, ich weiß, es gab ja einen Freundeskreis, glaube ich, Telefunken, die dann sich auch regelmäßig schon seit einigen Monaten getroffen haben. Freunde, Telefunkenkreis, irgendwie so hieß der, die Gruppe, glaube ich, aus Rentnern, die irgendwann mal, vor Jahren oder Jahrzehnten hier in der hiesigen Firma Telefunken nebenbei, wir dürfen Telefunken nennen. Telefunken als rechtliche Einheit gibt es in der Form nicht mehr. Ist ja schon 1967 zum einen zur AEG übergegangen, in späterer Form. AEG war ja dann der Konzern in Stuttgart, der die Autos baut mit dem Stern. ist ja dann auch eingegangen oder auch beziehungsweise pleite gegangen, die AEG, also durfte man sogar auch nennen. So, und die Firma, die heute quasi als historisches, als Erbe hier aktiv ist, haben wir eben schon einmal genannt, sitzt auf jeden Fall im Bereich Sedernstraße, Wörthstraße, große Radarfirma und das auf jeden Fall ist die Historie und im Übrigen die Firma Telefunken gab es ab 1951 hier in Ulm, also eine ganz lange Historie schon. Gut, aber wie gesagt, es gab dann, wie ich weiß, einen Freundeskreis, Freunde AEG oder Telefunken Und aus dem heraus, nehme ich an, wird sich jetzt dann auch eben der Verein konstituiert haben. Das heißt.
Das ist richtig. Das sind sehr, sehr viele Herren, die führend schon eine 7 oder manche sogar eine 8 vorne dran oder eine Alterszahl haben. Und in dem Kreis bin ich dann tatsächlich dann eher einer der Jüngeren. Passiert mir nicht mehr, leider nicht mehr allzu oft. Und das haben wir ergänzt mit einigen Kollegen, denn wir nennen uns ja bewusst nicht Telefunken Museumsförderverein, sondern wir nennen uns Schwaben Tech Park, weil wir einen weiteren Horizont haben wollen. Wir wollen nicht nur die Telefunkensammlung bewahren, sondern es gibt viele sehr interessante und tolle Firmen im Ulm und im Großraum Schwaben, die tolle Produkte entwickelt haben und die dann manchmal einfach verschwinden. Und diese Produkte wollen wir gerne bewahren, dokumentieren, in unseren Sammlungen zuführen und dann in geeigneter Form auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und unser Ziel ist dabei auch, durchaus die tollen Entwicklungen, die hier lokal gemacht worden sind, zu bewahren und als Grundlage jungen Menschen zu zeigen, dass man darauf aufbauen kann und auch in Zukunft wir hier in der Region tolle Produkte und tolle Technologien entwickeln können.
Also war jetzt das Thema mit Telefunken so quasi der Auslöser, die Initiative, einen Verein zu gründen. Aber man hat im Prinzip vorher schon den Fokus auch auf die Themen oder auf die anderen Technologien, die hier im Ulmer Umfeld oder im Schwabenbereich da noch präsent waren. Also das sind wohl diverse interessante Themenfirmen. Ich meine, ich habe sogar mal vor einem halben Jahr hier im Lokaltermin, als der Dr. Roth auch im Studio war, gehört, dass er sogar Autos hier irgendwo, also kleinere, irgendwo im Umfeld, ich meine jetzt nicht die großen LKWs, die im Donautal gebaut werden, sondern irgendwann ein kleines Auto gebaut haben, dass mal Uhren gebaut wurden. Was gab es denn so im Umfeld?
Ich habe auch von Fahrrädern gehört und von optischen Instrumenten.
Ja, stimmt.
Ich komme jetzt nun selber eher aus der Telekommunikationsbranche und wenn man sich anschaut, ohne dass wir jetzt einen Namen nennen, aber die Tatsache, dass Telefunken hier nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ulm kamen, hat eine Unmasse an weiteren Firmen, Nachfolgefirmen, Ausgründungen erzeugt, die es hier in Ulm noch gibt, die hier in Ulm aktiv sind und die weltweit tolle Produkte machen. Über Jahrzehnte sind in Ulm Handys entwickelt worden von Firmen, die sehr, sehr gehypt waren. Namen wollen wir ja nicht nennen, die Firma gibt es noch. Ich sage nur einfach mal, man denke an Finnland.
Wunderbar, die Beschreibung ist, glaube ich, erklärlich.
In Ulm wurden, glaube ich, die Handys entwickelt und gemacht, die einen ganz signifikanten Umsatzanteil hatten an dieser weltbedeutenden Firma.
Das ist dieser alte Bereich, Telefunk A13, glaube ich, der auch in Böfingen eine Weile angesiedelt war, glaube ich, auch
genau,
in Communication,
die,
ne? Der eben seine Ursprünge hier auch in.
Und was auch sehr interessant, was letztlich diese gute alte Funktechnik, die ursprünglich mal militärisch aus militärischen Motivationen heraus entwickelt worden ist, wie stark die dann doch in den zivilen Sektor hineingependelt ist. Und man kann an anderen Stellen aber auch wieder beobachten, dass sie das wieder zurückpendelt in den militärischen Bereich, wo heute die Handys für militärische Zwecke verwendet werden. Das ist sehr interessant zu beobachten.
Ein Überbleibsel, ohne dass wir jetzt den Namen so genau kennen oder nennen, ist ja dann auch in der Söflinger Straße, was früher mal, ich darf das nicht wiederum sagen, AEG gibt es nicht mehr, dieses frühe Söflinger Straße AEG-Werk, die Nachfolgefirmen kann man, glaube ich, auch in diesem Kontext sehen. Die Röhren, die dort gefertigt wurden, können ja auch, waren ja auch früher Telefunken.
Genau, die Wanderfeldröhren, die zur Satellitenkommunikation verwendet werden. Auch hier war das der Anlass für einen anderen international agierenden Konzern nach Ulm zu kommen und hier viele Arbeitsplätze zu sichern.
Also auf dem Gebiet ist sehr, sehr viel entwickelt und gemacht worden. Und im Übrigen ja auch auf dem HiFi-Sektor, das habe ich auch schon mal in einer Sendung, glaube ich, angesprochen. Schallplattenspieler und Radiogeräte, auch wenn ein Teil nicht in Ulm, aber zumindest einige der Sachen haben auch mit Ulm einen direkten Bezug.
Aber diejenigen, die jetzt nicht mehr ganz jung sind, erinnern sich vielleicht noch an die Geschichte von Videocolor, das Röhrenwerk.
Ja,
stimmt. Das in, glaube ich, 82 oder 83 ging das leider faillit, also pleite, und hat damals große Wellen geschlagen. Hier viele Väter. Damals war ich Jugendlicher, viele Väter wurden arbeitslos, das war eine ganz schwierige Geschichte. Aber wie Sie richtig sagen, da wurde Unterhaltungselektronik, sprich Fernseher, Farbfernseher in Ulm gefertigt.
Und ja, wie gesagt, auch Technologie, zumindest aus dem Ulmer Bereich, die ja dann in auch sogar Radiostudio-Beschallung gegangen ist, wenn auch nicht direkt, aber kurz vor Ulm der Zeit, dieser Hochfrequenzbereich. In seiner Historie hat er auch Studioausstattung, Studio Saarbrücken zum Beispiel, weiß ich. und Entwicklung auch HiFi-Technik, Schallplatte zum Beispiel. Also insofern HiFi-Technik und das Ganze hat auch Bezug, sage ich mal, zu Ulm. Also insofern sind wir relativ breitbandig.
Um die Kurve wieder zu bekommen zu unserer ersten Sammlung, die wir übernehmen werden, die Telefunkensammlung.
Ja.
Dort werden wir die ersten Radioempfänger, also die berühmte Göppelschnauze und den Volksempfänger, sind Teile dieser Sammlung, die werden wir übernehmen können. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, wir haben eine Vereinbarung getroffen mit der Firma, dass wir voraussichtlich im Laufe des Jahres die Sammlung, Telefunkensammlung übernehmen werden können. Bedauerlicherweise sehen wir kurzfristig keine Möglichkeit, die komplette Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das lässt sich wirtschaftlich nicht darstellen und ich möchte nicht unsere Stadträte und Oberbürgermeister bejammern und hier nochmal ein Museum aufmachen, ein reales Museum, sondern unser Plan ist, die Gegenstände in einem virtuellen Museum auf unserer Internetplattform zugänglich zu machen, zu beschreiben und dann in gezielten Ausstellungen der Öffentlichkeit für kurze Zeit, 14 Tage, 3 Wochen, zugänglich zu machen und das zu begleiten mit einigen Vorträgen. Völlig im Ideenstadium ist, dass wir eine erste solche Ausstellung in der zweiten Jahreshälfte 2019 in Angriff nehmen wollen und hier mal die Highlights der Sammlung zeigen wollen. Wir wollen dabei Redner gewinnen, die in der Lage sind, die durchaus komplexe Technik, die Laien nicht unbedingt einfach zugänglich zu machen ist, laienverständlich darstellen und die die Entwicklung aufzeigen können vom ursprünglichen militärischen Großsender bis vielleicht heute in ein Smartphone hinein, in dem 5, 6 verschiedene Funkstandards auf kleinstem Raum integriert sind. Um dann den Menschen mal die Entwicklung zu zeigen, was dort alles passiert ist in den letzten Jahren und welchen Anteil die Ulmer daran hatten.
Telefunken, muss man vielleicht auch dazu sagen, wurde ja schon 1903 gegründet. Also eine Firma mit hoher Tradition in jedem Falle. 1967 rechtlich Bestand, aber beziehungsweise eben dann ja mit der AEG ein bisschen länger noch. Aber auf jeden Fall geht bis ins Kaiserreich zurück oder sehr, sehr in die sehr, sehr frühe Zeit. Wie viele Exponate sind denn aktuell in der Telefunken? Sagen wir mal so ganz grob, es sind ja zahlreiche Geräte. Also wie viele schätzen Sie, haben Sie da ungefähr? Wir reden nicht von 5, wir reden glaube ich schon eher so Richtung 80, 100, schätze ich mal, oder?
Ich habe es persönlich mal abgeschätzt mit 200 Exponaten, aber das ist schwer im Augenblick einzuschätzen. Das Problem liegt daran, dass die Firma, die im Augenblick im Besitz der Sammlung ist, letztlich militärisch arbeitet und wir dort nicht einfach jeden Tag mal schnell vorbeilaufen können und uns die Sammlung angucken können und inventarisieren. Die Sammlung steht heute auf mehr als 200 Quadratmetern Fläche und ich denke, es sind in der Größenordnung von 200 Exponaten, die es gilt zu dokumentieren, die es gilt zu archivieren. Das muss man sich auch so vorstellen, wenn man vor einem Radio steht, das erkennt heute jeder als ein Radio und die meisten verstehen den Sinn eines Radios. Wenn Sie heute vor einem Empfänger, einem Peiler, einem Radar stehen, dann können Sie nicht unbedingt auch als Halbexperte oder als Physiker oder als Elektrotechniker erkennen, was das eigentlich ist. Sie brauchen die Menschen dazu, die das entwickelt haben, die das noch kennen, die beschreiben, was damit gemacht worden ist, was das Besondere daran ist, welcher Entwicklungsschritt da vollzogen wurde. Denn sonst haben sie eine große Sammlung, ich sag's mal böse, von Elektronikschrott, den sie nicht verstehen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, diese Sammlung so zu dokumentieren, aufzubereiten, dass nachfolgende Generationen überhaupt noch verstehen, was sie da vor sich haben und die Einzigartigkeit dieser Exponate erkennen können.
Das heißt, die Dokumentation ist heute gerade noch so möglich, weil es noch Kollegen oder Mitarbeiter gibt, die noch die Geräte teils aus der eigenen Zeit kennen, aber natürlich auch nicht bis in die ganz früheste Zeit. Und irgendwann sind die Kollegen mal einfach auch nicht mehr da, gibt es die nicht mehr. Das heißt, jetzt ist dringend auch gefordert, das aufzuschreiben, weil sonst in 20, 30 Jahren kann keiner mehr beschreiben, was das eine oder andere damit auf sich hat. Wobei ich weiß, es gab und gibt ja diese alten Telefunkenblätter und Telefunkenzeitungen, die überwiegend Technik beschrieben haben. Ist der Verein auch im Besitz dann diese Unterlagen noch dazu? Oder ich weiß, in dem Museum lagen auch immer diverse Unterlagen. Sind die dann auch noch erhalten? Ist da was?
Die Lage, Lage ist leider sehr komplex. Also begrüßenswerterweise kümmert sich das Denkmalamt mittlerweile um die Sammlung. Das sind also mindestens zum Teil bewegliche Kulturgüter und die Einstufung erfolgt gerade. Also aktuell, der Bericht liegt noch nicht vor, was als denkmalswürdig gilt und was nicht. Parallel hat dazu das Denkmalamt wohl veranlasst, dass ein Teil der Dokumentation, die in der Sammlung zur Verfügung stand, in irgendeinem Landesarchiv, ich habe es mir aufgeschrieben, gelandet ist. Ist also leider im Augenblick in Ulm nicht mehr zugänglich, sodass wir daran arbeiten müssen, wenn wir in der Lage sind, nachzuweisen, dass wir die Dokumentation sachgerecht aufbewahren können, die wieder zum Teil übernehmen können, zumindest in irgendeiner Form zugänglich machen können. Ist also durchaus verteilt und komplex.
Ja, wenn wir ungefähr jetzt mal von 200 Geräten ausgehen, vielleicht sollte man ganz kurz sagen, welche zeitliche Epoche, das heißt, was sind so die ältesten Geräte, von welchem Zeitraum?
Also sehr viel geht im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg los. Mhm. Also ein Beispiel hier ist ein Tornisterempfänger aus dem Jahr 1935, also das ist noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, mit 15 Kilogramm Gewicht und mit Röhren drin, über die schon erwähnten Radios in allen Formen, auch Notradios, die nach dem Krieg entstanden sind. Mhm. Die Amerikaner haben doch ganz gern mal das ein oder andere Radio mehr oder weniger legal konfisziert. Und dann wurden Radios wieder gebastelt. Da gibt es die tollsten Geräte, die dort zur Verfügung stehen, bis dann in die 70er Jahre hinein mit einem Allwellenempfänger. Mit abgesetztem Bedienteil ist die Bandbreite groß. Eine Rettungsbojensender, eine Rettungsbootstation, die schon mit Transistoren ausgestattet ist aus den 60er Jahren, das ist, glaube ich, mein Geburtsjahr, die in der zivilen Seefahrt eingesetzt wird. Also der Schwerpunkt ist wohl nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch passt zu Ulm. Denn Telefunken kam ja im Wesentlichen erst im Zweiten Weltkrieg nach Ulm.
Wobei, ich weiß, Sie haben angesprochen, der Volksempfänger ist auf jeden Fall auch da. Das heißt, Radios, die schon in die Zeit 30 Jahre zurückgehen. Ich glaube sogar, dass schon in die Zeit 20er Jahre sogar irgendwie auch Ausstellungsgegenstände dort stehen. Also jedenfalls sehr lange zurück. Und vielleicht muss man es auch nochmal eingrenzen, diese oder nochmal abgrenzen. Es gab früher bei Telefunk einen Bereich, der hieß dann Empfängerpeiler, A12 damals. Eigentlich hier in Ulm mit der Bereich, der hier in Ulm quasi die Geschichte beschrieben hat oder wo das ganze Thema Ulm-Telefon begonnen hat. Also viele dieser Geräte sind, glaube ich, aus diesem Bereich. EP hieß er früher, Empfänger, Peiler und eben Sender, viele Radios. Also verschiedene technische Produkte aus verschiedener Epoche, aber eben unterschieden nach diesen Funktionalitäten.
Aber wir wollen sehr bewusst, also natürlich ist das unsere erste Aufgabe, das Telefunkenmuseum, aber wir sind auch mit anderen Firmen im Gespräch. Hier in Ulm werden die Basisstationen, also die Infrastruktur entwickelt für den Mobilfunk. Also die Seite, die wir alle kennen, sind die Handys. Auf der anderen Seite ist Infrastruktur, die wir meistens nur als Antennenstandorte kennen. Diese Technik für die LTE, UMTS und jetzt auch 5G wird in Ulm entwickelt. Und wir sind mit den Firmen im Gespräch, dass wir diese Basisstationstandorte auch, also Technik auch übernehmen können. Und dann natürlich erst die Produkte, die nicht mehr produziert werden, auch präsentieren. Das ist sehr moderne Technik, das ist tolle Technik. Also die Bandbreite ist groß, die wir haben, die wir angehen wollen. Das ist eine große Herausforderung. Das führt uns auch vor finanzielle Herausforderungen. Wir müssen Lagerfläche anmieten. Allein die Dokumentation, sprich Fotos machen, professionelle Fotos machen von diesen Gegenständen. Vielleicht Augenzeugen noch filmen. Beschreibungen zu erstellen dafür, einen Internetauftritt zu machen, das wird uns sehr, sehr viele 1.000 Euro kosten. Insofern sind wir sehr interessiert daran, Sponsoren zu finden und weitere Mitglieder zu finden, die uns hier bei der praktischen Arbeit oder auch finanziell unterstützen.
Und wahrscheinlich auch Ingenieure, die vielleicht ja auch mal gerade gearbeitet haben an besagten Produkten und vielleicht auch noch ein bisschen Bescheid wissen über das Know-how. Es müsste eigentlich auch noch
zahlreiche
Rentner hier in Ulm-Umgebung geben dazu. Gut, ich gucke mal gerade. Ich glaube, wir können durchaus schon mal nach fast 20 Minuten erst einen Musiktitel spielen. Dann sprechen wir anschließend weiter über das Thema Schwaben Tech Park. Musik, was haben wir denn auflegen? Ich habe gerade eine CD verlegt, den Titel Nummer 8. Also die Band heißt Grand National und der Titel Nummer 8 heißt By the Time I Got Home There. Na gut, den hören wir an und wir sind in circa 4 Minuten dann wieder hier bei der Plattform. Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema Schwaben Tech Park. Mein Gast ist der Herr Felix Widerspahn, der Vereinsvorsitzende des neu gegründeten Vereins Schwaben Tech Park. Ja, wir haben schon ein klein bisschen so über Schwaben Tech Park erfahren, auch darüber, dass die Sammlung der Firma Telefunken künftig in irgendeiner Form dann beim Schwaben Tech Park zu besichtigen sein wird, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wo und wie das mal sein wird. Wir waren gerade dran zu sprechen, dass Ulm aber nicht nur bzw. Schwaben Tech Park den Fokus auf die Produkte oder auf die Geräte der Firma Telefunken hat, sondern wir haben gelernt, es gab auch einige andere interessante Themen. Wir haben gerade über dieses Thema Funk und Handy gesprochen. Gab es denn sonst im Umfeld noch etwas, wo Sie auch ein bisschen einen Blick drauf haben oder was sich auch noch für den Schwaben Tech Park als Archiv dann irgendwo oder beziehungsweise das anbieten würde, dass man das auch noch mit berücksichtigt? Wie gesagt, ich weiß, wir hatten es vorher angesprochen, es gab verschiedenste interessante Themen, optische Industrie, glaube ich sogar, wie wir auch vorhin gesagt haben. Ist da irgendwas konkret, was sich auch noch anbieten würde, was Sie noch im Fokus haben? Zum Beispiel, ich weiß auch Fahrzeuge, es gibt ja die Fahrzeuge von einer Firma mit Feuerwehrleitung, die es heute noch gibt. Ich weiß nicht, ist das auch zum Beispiel eine Idee oder wie weit könnte das mit dem Schwaben Tech Park dann noch übergreifend sich entwickeln?
Na, da muss man sehr vorsichtig sein. Wir wollen uns als Ergänzung verstehen und nicht als Wettbewerber. Es gibt für die genannten Fahrzeuge ja bereits Vereine, die sich zusammengefunden haben, die sich ganz toll darum kümmern. Da wäre es sehr ungeschickt, jetzt zu sagen, das machen wir auch. Nein, wir wollen uns dem annehmen, wo sich andere noch nicht angenommen haben und verstehen uns als Ergänzung und wollen gerne mit diesen Vereinen, mit diesen Sammlern zusammenarbeiten, um hier erfolgreich Kulturgegenstände, Technikgegenstände zu bewahren und für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. Es gibt Arbeit genug und wir wollen hier ganz bewusst nicht in den Wettbewerb gehen. Es gibt zum Beispiel auch den Arbeitskreis Technikgeschichte hier in Ulm, der sich sehr stark mit der Aufarbeitung der Technikgeschichte beschäftigt. Und wir freuen uns auch mit diesem Kreis zusammenzuarbeiten, denn wir sehen unseren Fokus mehr in der Sammlung und in der Dokumentation von Sammlungen. Und die sehen ihren Fokus mehr in der Aufbereitung der Geschichte und der großen Zusammenhänge. Und so denke ich, dass wir zusammenarbeiten sollten und nicht jetzt hier in Sammelgebiete anderer hineingreifen sollten.
Also insofern eine klare Aufteilung, eine klare Abgrenzung, die Themen, die sagen wir noch kein, um sich noch keiner gekümmert hat, aber Schwerpunkte eben auf den Telefunkenbereich. Das ist so Ihr Sektor, den Sie dann quasi beackern oder beziehungsweise das, was Sie dann eben im Fokus haben. Generell, ich habe den Eindruck, dass Ulm und Umgebung sowieso ein sehr technikaffiner Standort oder Ulm überhaupt sehr technikaffin ist. Also ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen Standorten, wenn man jetzt mal guckt, wir haben eine Fahrzeugindustrie, wir haben die Mobilfunkindustrie, sage ich mal, oder das, was noch da ist. Wir haben Forschungszentrum oben auf dem Eselsberg. Wir haben eigentlich relativ viel Technik hier in Ulm. Also ja. Ulm ist doch eigentlich für einen Techniker auf jeden Fall ein wunderbarer Ort, oder?
Ich denke auch. Und wenn Sie neulich, die habe ich eine schöne Statistik gelesen, die herausgefunden haben will, dass Ulm zu den Top 10 der lebenswertesten Städte in Deutschland gehört, dann treibt einem das natürlich ein Grinsen ins Gesicht. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass wir uns um Technik kümmern, denn Technik ist letztlich ein ganz wichtiger Treiber, ein ganz wichtiger Motor letztlich für unseren Wohlstand.
Und Technik, ja, aus Ulm hat sich ja auch in alle Welt dann irgendwo bewegt. Ich denke jetzt an die Fahrzeuge. Und klar, das ist jetzt nicht ganz im Fokus und nicht im Fokus der Schwabentechmark. Ich will nur sagen, Ulm ist, was das Technische angeht, wo offensichtlich ein ganz gutes Pflaster.
Ja, ich meine, wir haben ja im Schwabenland die schöne Tradition der Tüftler. Und es gibt sehr, sehr viele Hidden Champions, wie man so schön sagt. Ich kenne hier Firmen, die vielleicht 5, 6 Mitarbeiter haben und sich spezialisiert haben auf ganz enge Themen, kleine Themen, die man mit einer 5-Mann-Firma eben bedienen kann, aber in diesem Bereich eben Weltmarktführer sind. Das führt mich auch zum weiteren Schwerpunkt, den wir uns setzen wollen. Große, bekannte Firmen deren Namen wir jetzt elegant umschifft haben, haben ein Marketingbudget und haben auch die Möglichkeit, sich junge Leute zu greifen, auf junge Leute zuzugehen. Die Hidden Champions, die Tüftler, die kleinen Firmen tun sich da deutlich schwerer. Und wir wollen gerne als viertes und sehr wichtiges Ziel von unserem Schwaben Tech Park eine Plattform bieten, diese auch diesen kleinen Firmen, wir haben nichts gegen die großen, aber bewusst auch den kleinen Firmen eine Chance zu geben, mit jungen Leuten zusammenzukommen, für Technik zu begeistern. Als Vehikel sehen wir natürlich die Technikgeschichte, wobei ich denke, einen jungen Menschen, der mit Apps groß geworden ist, kann man vielleicht nicht unbedingt mit einer Rettungsbootstation aus dem Jahr 1964 begeistern. Hier werden wir modernere Sachen machen müssen, modernere Wege gehen wollen. Wir suchen die Kooperation. Einer von unseren Vorstandsmitgliedern ist im Landeselternbeirat. Die Kooperation mit den Schulen, die sich ja auch stärker mit Technik und mit Industrie beschäftigen wollen und werden in Zukunft, um hier Möglichkeiten zu bieten, Firmen, Technik und junge Menschen zusammenzubringen, um auch in Zukunft begeisterte Ingenieure zu haben, begeisterte Techniker zu haben, die für die Region, für den Weltmarkt Technik entwickeln und produzieren.
Haben Sie einen Überblick, wie viele Menschen eigentlich heute so nach der Schule im Studium in Richtung Technik gehen? Also ich glaube zu wissen, dass es eine Zeit lang mal eher unbeliebt oder beziehungsweise verpönt war, Technik. Das hatte nicht so das tolle Ansehen. Die Juristen und was weiß ich, die Betriebswirtschaftler waren sehr geachtet, ein hohes Ansehen, und die Techniker, Ingenieure, naja, irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob es das inzwischen umgekehrt hat, ob auch inzwischen vielleicht der Trend mehr wieder zur Technik hingeht. Haben Sie da ein bisschen einen Einblick,
wie da gerade die Sachlage ist? Ich kann es leider nicht objektivieren, auf einer echten Statistik, aber gefühlt, in meiner Wahrnehmung ist es genau, wie Sie sagen. Wir gehen alle in den Bereich der Kommunikation, der neuen Medien, der Internet-Designs und solche Themen. Das hört man sehr viel. Mhm. Aber Maschinenbau, Elektrotechnik, die Klassiker, diese Grundlagenausbildung, scheint ein bisschen aus der Mode geraten zu sein.
Ich weiß nicht, ob es daran liegen kann, aber es ist vielleicht so, dass heute die Technik auch in vielen Bereichen schon so komplex ist, dass man einfach nicht mehr so durchblickt. Im Vergleich zum Beispiel, und deswegen könnte auch ein Telefunkmuseum von Interesse sein, früher 20er Jahre konnte man selber noch ohne große Schwierigkeiten selber ein Radio bauen. Mein Vater hat in den 20er Jahren Radios gebaut und schon als 12-Jähriger Vorträge über Radio gehalten. Ist, glaube ich, heute relativ undenkbar. Ein Radio ist heute irgendwo auf einer App möglicherweise, auf dem Handy. Kann kein Mensch mehr in der Form programmieren oder vielleicht, bauen. Also ist es alles wesentlich kleiner, verkapselter, nicht mehr so, sag mal, so greifbar oder so, vielleicht einfach von der Machart. Ist das ein Grund, dass die Leute heute vielleicht weniger Bastler werden, weniger über das ins Engineering kommen, oder ist einfach zu viel, zu schnell da? Alle Apps, ist ja alles da, muss man nicht mehr entwickeln. Woran mag das oder könnte es Ihrer Ansicht nach liegen?
Da bin ich jetzt mal sehr vorsichtig, aber ich denke mal, weil das ist Spekulation, das kann ich nicht seriös was dazu sagen. Aber was ich möchte aber dem entgegenhalten, es gibt durchaus Ansätze, Technik für junge Menschen in verständlicher Form erlebbar machen. Ich meine, es gibt eine tolle Initiative in Ulm, das Verschwörhaus. Da können junge Menschen Technik lernen und verstehen, können sich damit auseinandersetzen. Und es gibt auch Firmen, die nennen das Garage, die Plattformen zur Verfügung stellen, wo zum Beispiel auf diese kleinen Entwicklungsplattform Raspberry Pi Anwendungen, kleine, überschaubare Anwendungen entwickelt werden, und man im Bereich wir arbeiten mal 3 Nachmittage zusammen, schon zu positiven Erlebnissen kommt. Mhm. Also Technik ist durchaus noch zugänglich, vielleicht nicht mehr mit einem selbstgebauten Radio, aber mit irgendeiner Raspberry Pi Anwendung.
Da fällt mir übrigens gleich das Verschwörhaus ein, die Aktivitäten im Verschwörhaus. Das heißt, das ist ja vielleicht auch dann für Sie sogar, könnte das eine Institution sein oder eine Stelle, mit der man vielleicht auch in irgendeiner Weise sich austauscht, kooperiert oder in irgendeiner Form mal zusammentut, dass man die jungen Menschen, die dort aktiv sind oder sich interessieren oder, wie Sie sagen, am Raspberry irgendwie dann vielleicht was programmieren, mal irgendwie mit dem Museum und den alten Techniken oder so mal vertraut macht, wäre das auch ein Aspekt? Oder dort einfach mal in ein mögliches dann Museum bringt irgendwie?
Auf jeden Fall. Also wir sind, die Idee, den Schwaben Tech Park zu gründen, entstand im März diesen Jahres. Wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass wir in einem Vierteljahr die Vereinsgründung geschafft haben und einen Verein mit immerhin über 30 Mitgliedern jetzt zusammenbekommen haben. Ich bin sicher, wir werden da erfolgreich weitermachen. Wir werden bis Ende des Jahres die Telefunkensammlung übernommen haben und wir arbeiten heftig daran, hier ein Konzept zu erstellen, wie wir mit den jungen Leuten sinnig in Kontakt kommen. Dabei gilt auch hier wieder, lieber kooperieren und zusammenarbeiten und nutzen, was schon da ist, als das Gleiche nochmal neu erfinden. Ich meine, das Verschwörhaus ist eine tolle Einrichtung, ist eine tolle Idee und wir sollten hier die Kooperation suchen, werden die Kooperation suchen und nicht ein Abklatsch Verschwörhaus 2 aufzumachen. Das wäre ungeschickt.
Ja, ohnehin, ich glaube, Verschwörhaus ist ja auch mehr aktives Arbeiten angedacht, wenn ich glaube, bei Ihnen mehr eben das Erfahren durch Besichtigung und Lesen, Dokumentation wahrscheinlich angedacht, also mehr das Vermitteln von Geschichtlichem.
Das wäre ein Ansatz, aber es wäre auch der Ansatz, wir haben ja Zugang zu sehr vielen Technikern, die zum Beispiel in Schulklassen kommen und ein Thema vorstellen oder ein Thema ausarbeiten, miteinander etwas machen, entwickeln. Da sind wir im Augenblick noch auf der Suche, sowohl nach Menschen als auch nach Ideen und bereiten das gerade auf. Das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis da wirklich konkret so eine Aussage kommt, so werden wir es machen.
Haben Sie denn für sich dann so einen Projektplan oder einen Zeitplan, wo Sie sagen, wir werden bis ins Jahr 2018, 2019 beispielsweise irgendwo in einem vielleicht schon irgendwo angedachten Gebäude dann eine Ausstellung machen und dort werden dann die Mitarbeiter zu den und den Wochentagen vielleicht eine Führung machen? Ist das jetzt schon irgendeiner Weise konkret oder ist das an der Stelle einfach, weil es noch zu neu ist, so noch nicht irgendwo ausgearbeitet, sage ich mal? Wie weit sind da schon Ihre Ideen oder Pläne gar?
Also wir haben Sorge, dass eine Dauerausstellung einfach wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Das sind viele Themen, die wir in nächster Zeit oder viele Gegenstände, Exponate, die wir haben werden, sind doch sehr speziell und interessieren ein spezielles Publikum. Deshalb denken wir, dass wir lieber eine temporäre Ausstellung machen wollen. Wir träumen vom Stadthaus, mal sehen, ob das klappt. Aber es muss nicht das Stadthaus sein. Irgendein geeignetes Gebäude, geeignete Infrastruktur. Dort einige Highlights, die auch laienverständlich darstellbar sind, die erklärbar sind, so dass sie einem breiten Publikum zugänglich sind, darzustellen und es zu begleiten mit einigen interessanten Vorträgen drumherum. Um die Geschichte, vielleicht die Geschichte Telefunken, wie kam Telefunken nach Ulm, was hat sich heute daraus entwickelt, welche Firmen haben in Ulm ihre Wurzeln letztlich in Telefunken oder eben wir sehen oder wir beobachten ja diese faszinierende Miniaturisierung der Elektronik. Das kann man sehr schön auch anhand von der Telefunkengeschichte beobachten. Hier wurden in den frühen 60er und 70er Jahren noch Chips hergestellt. Sehr konkrete Bauteile, die man noch kannte und wenn man drauf geguckt hat, konnte man den einzelnen Transistor noch erkennen. Heute haben wir Millionen von Transistoren auf einem Chip drauf. Entsprechend komplex ist die Funktionalität, das mal aufzuzeigen, um zu verstehen, warum diese letztlich unfassbare Beschleunigung der Elektronik, diese unfassbare Möglichkeit, dass wir unser ganzes Leben heute auf Video aufnehmen könnten, wenn wir das wollten. Um das mal zu verstehen, um das greifbar zu machen. Also laienverständlich das darzustellen. Das wäre unser Ziel. Und da ist der Zeithorizont, erste Idee, es ist im Ideenstadium, ist die zweite Hälfte nächsten Jahres.
Ja, ein Punkt, ich weiß, wir hatten in der Sendung Lokaltermin den Herrn Dr. Roth ja auch hier zu Gast und ich glaube, der Herr Blank war auch dabei von Ihrem Verein. Da war auch die Vision, ob man vielleicht in der Wilhelmsburg in bestimmte Räumlichkeiten gehen könnte. Ist das Thema mittlerweile vom Tisch oder gäbe es auch eine Option, vielleicht auch in der Wilhelmsburg irgendwann mit so einem Technik, mit einer Ausstellung, auch wenn es keine Dauerausstellung wäre, dann irgendwo was zu machen? Nein, oder?
Ich finde den Gedanken von Dr. Rot, hier zu gehen und zu sagen, wir haben die Wilhelmsburg, wir nutzen sie zum Beispiel für ein solches Museum.
Ja.
Ist wunderbar, wenn es diese Infrastruktur gibt, dann sind wir natürlich mit Begeisterung dabei. Nur ist für, ich bin da sehr schwäbisch in meinem Ansatz und ein bisschen vorsichtig. Wenn es das kommt, sind wir gerne dabei.
Ja.
Aber wir wollen insgesamt den ganzen Ansatz schwäbisch machen. Wir gehen die Schritte, die wir einigermaßen überschauen und die wir verkraften können. Und wir sagen nicht, hurra, alle mal nach vorne, wenn das für uns noch nicht erkennbar ist. Und ich kann es nicht einschätzen, dazu bin ich nicht tief genug in der Stadtpolitik involviert. Ist das realistisch? Kommt das morgen? Ist das eine Vision? Und wir wissen, solche Infrastrukturprojekte, die dauern oftmals 5 oder 10 Jahre länger, als man es ursprünglich sich gewünscht hätte.
Das wäre so auch meine Frage gewesen, in Bezug, wie weit die Stadt vielleicht auch bereit ist, irgendwo Räumlichkeiten zu stellen oder irgendwie in gewisser Weise was zu zuschussen oder auch eben gerade die Leute aus dem Denkmalschutz. Haben Sie da irgendwie Hoffnung oder Perspektive, dass sich da vielleicht irgendwie von der Seite auch noch jemand mit engagiert oder Mittel bereitstellt, dass sich da vielleicht was ergibt, oder ist der Verein momentan, so wie es aussieht, das ist sehr weit auf sich
selber. Wir haben die Prioritäten richtig gesetzt. Radio Free FM ist das Wichtigste, deshalb sind wir zuerst bei Ihnen.
Ja.
Nein, jetzt Spaß beiseite. Ja. Wir haben uns vorgenommen, in zeitnah, wahrscheinlich nach der Sommerpause, auf die Stadt zuzugehen, uns bei der Stadt oder bei den Städten, also Ulm und Neu-Ulm, vorzustellen und dort gemeinsam nach Möglichkeiten zu schauen, was kann man miteinander machen, wie kann man kooperieren. Aber wir sind auch nicht naiv. Wir wissen, dass die Städte gerne mal einen Rückzieher machen, wenn man mit der Idee eines weiteren Museums kommt, weil Museen sind typischerweise defizitär. Und das muss eine Stadt tragen wollen und können. Deshalb wünschen wir uns hier mehr ideelle Unterstützung, wünschen wir uns hier Unterstützung für temporäre, hochwertige Ausstellungen mit hochwertigen Vorträgen. Ich sehe, wie gesagt, die Dauerausstellung, die permanent öffentlich zugänglich ist, als schwer wirtschaftlich darstellbar.
Ja, und also.
Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, ja. Zumindest mal, ja, ich denke, vielleicht auch diejenigen, die jetzt da Interesse haben, und Sie haben ja vorher auch gesagt, Sie freuen sich auf jeden Fall gerne, wenn Menschen, die sich an der Stelle engagieren wollen oder vielleicht eben gerade auch aus der Zeit der Firma Telefunken irgendwo heute im Rentenalter sind, sich noch engagieren, vielleicht sagen wir für die auch mal kurz ihre Webseite, die URL, die haben Sie sicherlich auch irgendwann gerade vor sich. Dann können diejenigen, gerade während der Musik oder auch im Nachgang zu unserer Sendung, vielleicht noch ein bisschen nachlesen oder sich auch informieren, oder auch, wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie ja schon ein paar Ausstellungsgegenstücke dort bebildert oder schon drin, einfach mal ein bisschen dort umsehen.
Das ist richtig. Also unsere Internetadresse ist das dreifache W, www, ein Punkt, dann schwaben-tech-park.de. Vielleicht können wir es nach der Musik nochmal wiederholen, für die, die mitschreiben wollen.
Mhm. Genau, also auf der Seite jedenfalls findet man alles dann über den Verein, und wie gesagt, man kann auch schon in einer Galerie ein paar Ausstellungsstücke angucken, die dann aus der sogenannten Telefunkensammlung oder eben aus dem Museum, AG Telefunkenmuseum, stammen. So, dann werden wir jetzt aber mal wieder Musik spielen. Ich habe drin liegen Mature, ich weiß, den habe ich in der Plattform auch schon mal gehabt, und ich glaube, so wird den Titel mal irgendwann vor langer Zeit, Beneath a Spielberg Sky, hier ist Mature. In circa 4,5 Minuten hören wir uns wieder. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit Felix Widerspahn, dem Vereinsvorsitzenden des Schwaben Tech Park hier in Ulm, oder ja, ist ein Ulmer Verein, oder zumindest aus dem Bereich unserer Sende, sagen wir, Einzugsbereichs. So, ja, wir haben gerade in der Pause gesprochen. Herr Widerspahn, ist wichtig, dass wir vielleicht nicht nur, wir haben jetzt seinen Namen genannt, aber vielleicht auch die anderen Beteiligten einfach mal nennen, denn es sind ja sehr, sehr viele engagierte Ehrenamtliche jetzt hier bei dem ganzen Projekt Schwabentechpark dabei. Herr Widerspahn, dann wollen wir die vielleicht einfach auch mal nennen. Wer ist denn da so alles mit dabei, und vielleicht wer kümmert sich da ein bisschen um was, dass die Leute auch mal genannt sind?
Ja, wir sprachen davon, dass wir diese Telefunkensammlung übernehmen können. Und eine Telefunkensammlung kann man ja nur deswegen übernehmen, weil es Menschen gab, die diese Sammlung aufgebaut haben. Und das sind ganz aktiv heute noch der Fritz Ahrens, der Detlef Gröbe und der Gottfried Bergmann, Karl-Heinz Büll und Heinz Pfister. Die haben sehr viele Jahre dort die Teile zusammengetragen, dokumentiert und die Sammlung aufgebaut. Und denen gilt unser Dank. Ohne die Herren gäbe es diese Sammlung gar nicht. Ich versuche mal noch ein paar Namen zu nennen, die da sich auch beteiligt haben. Man kann sicherlich nicht alle aufzählen, das wird einfach nicht funktionieren. Hier gilt es noch Jochen Dreier, Gerhard Bogner, Thomas Günzel, Wolfgang Rochius, Arnold Werisch und Werner Hauf zu danken, die sich hier auch engagiert haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich weitere finden, die sich hier mit Engagement einbringen, sei es bei der Telefunkensammlung oder bei anderen Sammlungen.
Und ich weiß, es gibt ja, glaube ich, auch im Rentner irgendwie so ein Rentnertreff mit Telefunklern, wo dann auch unsere ehemaligen Standortchefs, glaube ich, sogar dabei sind. Und da gibt es immer noch so einen Kreis von Entwicklern, die ich auch persönlich kenne nebenbei, aus persönlichem Bezuge, die sich heute auch noch austauschen, trennen. Vielleicht hört der eine oder andere zu und stößt dann auch mal zu dem Kreis dazu. Vielleicht nochmal auf die Telefunkensammlung zu kommen. Wir haben vorher gesagt, Es sind Gegenstände, die so, Sie hatten gesagt, so ab nach dem Zweiten Weltkrieg, meines Wissens, wie gesagt, ist es auch schon mit den Volksempfängern ein bisschen die Zeit davor, stammen, Radios stehen dort, es stehen Peilgeräte, es stehen Sender, es stehen Kurzwellenfangsgeräte, also ganz verschiedene Technikgeräte, die im Prinzip ja auch noch, Radar, ja genau, die ja eigentlich auch noch alle betriebsfähig sind. Ne? Also die sind eigentlich, wenn man sie einschaltet, soweit alle noch intakt. Und
also die genannten Herren haben sich sehr dafür engagiert, diese Anlagen betriebsfähig zu halten. Jetzt ist das natürlich so eine Sache, die arbeiten natürlich auf irgendwelchen Frequenzen und man darf man sie betreiben, kann man sie betreiben? Das ist natürlich wieder die nächste Frage.
Ja, also auf jeden Fall, wenn man in das bisherige Museum auf dem Berggelände gegangen ist, hat man dort gesehen, Kurzwellenempfänger eingeschaltet, hörte man irgendwo auf irgendwelchen Wellen irgendwas. Ich weiß auch, dass Peilsicht oder beziehungsweise ein Bildschirm eingeschaltet war, wo man auch so eine Peilanzeige sehen konnte, die dann in irgendeiner Weise halt ein Peilsichtbild geboten hat. Also man kann da, weil sie ja auch vorhaben, eben für Jugendliche oder für Leute, die sich ein bisschen technisch interessieren, das tatsächlich doch eigentlich mal im Betrieb auch durchaus sehen und zeigen. Und ein anderes Highlight, was ich Sie fragen wollte, was ich weiß, dass immer ausgestellt war, war die berühmte Enigma. Ist die auch ein Ausstellungsgegenstand, der vielleicht irgendwo dann gezeigt wird oder ist die in anderer Besitz? Ich weiß, glaube, da waren die Besitzverhältnisse immer ein bisschen schwierig, oder?
Nein, die ist nicht schwierig, sondern die Enigma gehört einem mir bekannten Herrn, der auch Mitglied unseres Vereins ist.
Ja.
Aber sie ist im Privatbesitz. Und ich denke, und so habe ich den Herrn auch verstanden, wenn wir Bedarf dafür haben, können wir sie gerne ausleihen und darstellen, aber die Enigma ist im Privatbesitz.
War jedenfalls, glaube ich, immer eines der Highlights so
in dem Museum. Naja, klar.
Ja.
Aber es ist leider heute nicht im Besitz des Vereins.
Ja.
Ist im Privatbesitz.
Ja, nehmen wir gerade, weil Sie gesagt haben, oder weil ich gesagt habe, die Geräte laufen noch und die Kollegen, die sich damit auskennen, Sie hatten den Herrn Ahrens genannt, der selber Entwickler war, ich glaube, selber im Senderbereich tätig war, die auch noch rausschrauben und machen können. Das ist dann, wenn man, sagen wir, aus der heutigen Ingenieursgeneration stammt, dann schon schwierig, das zu verstehen und zu warten, oder? Weil Sie sagten auch, das Thema Dokumentation ist Ihnen ganz wichtig. Also wie weit könnte jemand, der heute mit so einem alten Sendergerät oder mit so einem alten Empfänger irgendwie zu tun bekommt, damit noch zurechtkommen? Wie unterschiedlich ist die Ingenieursausbildung und das Wissen der damaligen Zeit im Vergleich zu heute? Wie weit hat sich das so verändert?
Das hat sich natürlich schon sehr gewaltig verändert.
Ja.
Wir denken heute sehr viel mehr in Software, in Applikationen. Für uns ist Elektronik was Gegebenes. Die Geräte, die ja letztlich bis in die 80er, 90er Jahre hinein hatten solche Funksysteme keine Softwareanteile, sondern da war alles mehr oder weniger in Hardware realisiert. Es setzt also ein völlig anderes Denkkonzept voraus. Machbar, einarbeitbar ist das sicher, aber das setzt viel Liebe und viel Engagement voraus, um sich dort hineinzufräsen. Auch viele Geräte arbeiten mit Röhrentechnik. Stichwort Röhrenwerk ist ja unbekannt. Im Röhrenwerk wurden, welche Überraschung, Röhren gefertigt. Das ist was heute nur noch in Randgebieten verwendet wird. Wanderfeldröhre war vorhin ein Beispiel. Es gibt auch sehr hochwertige Hi-Fi-Anlagen, die auf Röhrentechnik aufsetzen. Aber im Grunde ist das eine Technologie, die antiquiert ist. Damit, das lernt man kaum mehr.
Das war mein Punkt auch, was ich dachte, diese Röhrentechnologie, ganz anderes Konzept. Kann das heute überhaupt noch eine Ingenieursgeneration der heutigen Zeit? Eher schwierig, wahrscheinlich eher nicht, oder? Das heißt, da muss man wirklich sich erst wahrscheinlich einarbeiten und nachlesen und verstehen, wie damals
die Ingenieure gedacht haben. Aber das müssen Sie ja als Ingenieur heute eigentlich dauernd, weil die Technologien ändern sich laufend, die Ansätze ändern sich, die Produkte ändern sich. Das ist eine Frage der Motivation. Die Unterlagen dazu gibt es. Ja, wer will, der kann. Aber das kostet Zeit und Kraft.
Ja, an sich die Geräte auf jeden Fall mit einer sehr, sehr langen Historie. Sind alle sehr robust, sind sehr, sehr solide. Heute baut man Geräte mehr, so nach dem Motto, in 5 Jahren schmeiße ich weg und kaufe was Neues. Ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht vergleichen eigentlich. Diese zum Teil wirklich massiven, schweren, robusten, aber auch mühevoll gestalteten Geräte. Guckt mal, so ein altes Radio oder so ein altes irgendwo Ja, so ein altes Gerät an. Mit der heutigen Generation, das gibt es eigentlich in der Form gar nicht mehr.
Aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung kann ich berichten, ich betreue für einen Kunden in Stuttgart ein Funksystem mit, das konzeptionell aus den 80er Jahren gebaut in den 90er Jahren ist. Das funktioniert dann noch sehr, sehr gut, ganz wenigen Ausfällen. Mhm. Ich denke, wir werden bei den neuen Geräten nicht fast 30 Jahre Laufzeit erleben. Mhm. Schwierig, aber so ist es. Ich meine, das gleiche Thema haben Sie auch bei Autos. Mhm. Wir haben die Autos, die heute als Oldtimer gelten, sind im Wesentlichen mechanisch reparierbar. Mhm. Unsere heutigen Autos in 20 Jahren mit 100 Mikrocontrollern drin, ob die noch jemals als Oldtimer fahren können, werden wir sehen.
Mhm. Generell, es hat natürlich auch auf der Technik ja Veränderungen gegeben, während zum Beispiel, ja, Sie haben es glaube ich vorher angesprochen, es gibt die Peiltechnik, die früher zu See vor allem eingesetzt wurde. Mhm. In 15 Jahren die so ein Debeck-Peiler und mein Vater immer dazu gesagt hat, diese Telegon-Peiler, ich denke, die Funktion nimmt heute GPS eigentlich dann wahr, oder? Das heißt, da hat man eigentlich auch eine ganz andere Technologie dann heute in Verwendung. Also das sind zum Beispiel Produkte, die man, glaube ich, ja gar nicht mehr baut, oder?
Ich bin nicht aus der Peilerwelt, aber es klingt logisch. Ja, also die ganze Ortung funktioniert heute über GPS oder alternative Systeme und die Kommunikation, die wir früher spannend gemacht haben mit Langwellenkommunikation mit Reflexion in der Stratosphäre machen wir heute über Satellitenkommunikation oder ähnliche Systeme.
Das heißt, was Sie sagen, in dem Museum findet man auch noch Technologie oder Themen, die so in der Form gar keinen Einsatz oder gar keine direkte Verwendung haben. Gut, in Fahrzeugen gibt es auch noch Peilgeräte, das weiß ich, aber auch im militärischen Bereich, aber sonst diese große Einsatzfläche gibt es nicht mehr, einfach weil die Technologie dann auch ganz anders entwickelt hat und vernetzt hat.
Ja, gut, aber auch sehen Sie auch, die militärische Aufklärung erfolgt heute über Satellitenbilder und nicht mehr über Peilung.
Ja, klar. Und natürlich aus dem Weltraum kann man halt hochauflösliche Radarbilder machen, wo man alles bis ins Feinste dann natürlich erkennen kann. Also insofern ist es Technologie, die man heute so nicht mehr hat, nicht mehr baut, aber die auf jeden Fall im Museum noch zu besichtigen ist. Und wo aber natürlich dann heute, weil man sie auch nicht mehr hat, eben gar nicht die Ingenieure mehr hat, die wahrscheinlich diese Technologie kennen. Oder gerade noch die Generation, die jetzt in Ruhestand eben getreten ist und noch so ein bisschen beschreiben kann, was so der Ansatz dahinter war. Und was dahinter steht. Im Übrigen, so von der Technikgeschichte, wenn man jetzt mal vergleicht, sind wir eigentlich in Deutschland, ich hatte so das Gefühl, in den 50er, 60er Jahren oder auch mit Telefunken dann schon in der Welt sehr weit voran gewesen. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert, oder? So auf dem Gebiete der Nachrichtentechnik oder auf dem Gebiete dessen, was in der Ausstellung zu sehen ist, die Sachen waren ja doch irgendwo mal...
Das war mal weltweit führend. Ja. Und es ist etwas traurig zu beobachten, dass sie diese Führungsposition wir an vielen Stellen, nicht an allen, aber an vielen Stellen abgegeben haben. Mhm. Ja, und das wird unsere Herausforderung sein, in welchen Stellen wir in Zukunft führend sein werden, wo wir Technologie entwickeln. Denn nur die, die sehr weit vorne sind in der Technologie, verdienen wirklich Geld damit. Der Zweite, der Dritte verdient oftmals schon kein Geld mehr.
Und ganz wesentlich, denke ich, was Sie vorher auch gesagt haben, dass man eben junge Leute findet, die sich auch für Technik dann interessieren, begeistern und dann schließlich vielleicht auch ein Technologie- oder einfach Studium in der Richtung Technik dann irgendwo machen. Vielleicht ganz konkret, wenn jetzt jemand sich auch dafür interessiert von den jüngeren Leuten, also wir haben es vorher gesagt, im Moment ist es nicht möglich, die Ausstellungsgegenstände zu besichtigen. Das ist dann erst vielleicht im nächsten Jahr mal in der Ausstellung. Aber wenn jemand sich trotzdem interessiert und sich für den Verein oder die Aktivitäten, der dürfte sich dann bei Ihnen melden? Oder wie wäre es? Oder über die Website? Oder wie nimmt man dann zu ihm Kontakt auf?
Also auf der Website sind die Vorstände, ich glaube, da laufen wir noch unter Gründungskomitee, aufgeführt. Dort kann man sich selbstverständlich melden. Wir haben eine Kontaktseite, wo man sich melden kann. Wir haben unsere E-Mail-Adressen dort und unsere Telefonnummern, mindestens von den beiden Vorständen, sind dort zu finden. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Mhm. Und wenn wir die Sammlung übernehmen und dokumentieren und fotografieren, wir haben heute nur zum Teil Fotos, dann werden wir viele Hände brauchen und jeder, der mit Freude und Engagement da dabei ist und helfende Hände und ein helfendes Hirn hat, ist herzlich willkommen.
Und das, was dann im Internet zu besichtigen ist, ist dann mal ein kleinerer Teil der Gegenstände, die auf jeden Fall da ist. Und da wird dann eine Dokumentation dabei stehen, sodass man im Prinzip vom Bild und von dem, was dabei ist, sich im Prinzip ein bisschen informieren kann.
Das ist der Plan.
Ja, ja, okay. Sonst weitere Meilensteine irgendwo, die Sie schon, Sie sagten, also bis nächsten Jahr ist vielleicht so eine Art Ausstellung, so einen kleinen Rahmen, eine zeitlich befristete, irgendwie also eine große Vision, wo dann das Museum 5 oder 10 Jahren steht.
Ich bin ein Freund von, und das vielleicht äußert sich das schon in der Abkürzung STEP für Schwabentechpark, des schrittweisen Vorgehens. Mhm. Erster Schritt ist, und das wird uns genügend herausfordern, ich habe gerade mit der Henzold gesprochen, ab Ende der Sommerferien werden wir die nicht klassifizierte Sammlung von die nicht denkmalgeschützten Teil der Sammlung Telefunken übernehmen. Mhm. Das zu übernehmen, logistisch in die neue Halle reinzubringen, ist schon genügend Herausforderung. Das zu dokumentieren, aufzubereiten, die alten Herren zu filmen, um eine lebendige Dokumentation zu haben und nicht nur trockenen Text, wird uns sicherlich das nächste Jahr beschäftigen.
Mhm. Prima, dann wünsche ich Ihnen da ganz viel Erfolg. Die URL können wir nochmals schön sagen, schwaben-tech-park.de, und dann findet man Sie und findet die Ansprechpartner natürlich auch auf der Seite. Prima.
Herzlichen Dank.
Freut es mich, dass Sie da gewesen sind, Herr Widerspan. Das war dann für heute auch schon wieder die Plattform. Und 17 Uhr geht es hier weiter mit dem Rolf, der schon hinter mir steht, gerade reingekommen ist in der Session Time. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Morgen wieder Plattform hier an dieser Stelle. Für heute sagen wir Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.